Er ist gerade erst gestorben, der Fidel Castro. Ich weiß nicht, ob die einen oder andere kennen, vielleicht noch aus der Geschichtsunterrichtsstunde. Oder die anderen haben ihn noch gekannt, als er an Macht war in Kuba. Vielleicht ist für die einen wirklich ein Begriff, der Fidel Castro. Der Patron, der Chef, der Befreier, der Revolutionär. Jetzt ist er gestorben. Eine Ära ging ins Ende. Er hat ein riesen Erbe hinterlassen, nicht nur an Finanzen, aber auch, sondern vor allem an Gedankengut, an Leidenschaft, an Ideologie, die er einfach gelebt hat. Der andere lebt noch, einer, ohne, denke ich, der sinnt über sich auch, als Befreier, vielleicht vor allem gegenüber dem Westen, der Putin, der russische Präsident, wo sein Reich auch wieder am Aufbauen ist, vielleicht wie den Zaren früher noch, wo das Russland so richtig gross war. Es gibt andere, die im Moment ihre Macht so ein bisschen richtig ausspielen. Sei das der Assad in Syrien, sei das der Erdogan in der Türkei. Und irgendwie merke ich auch bei mir selber, zuerst entrüstet man sich ab diesen 10'000 Entlassungen der normalen Bürger in der Türkei, die alle irgendwie mit einem Putsch gegen den Erdogan in Zusammenhang gebracht wurden. Und dann weiss man haargenau, in 2 oder so Jahren kommt irgendwie ein Bericht von Amnesty International über all die Folter und was auch immer, was passieren in den türkischen Gefängnissen. Aber jetzt ist es irgendwie normal geworden. Es ist halt jetzt einfach so. Oder jetzt in Amerika, die Wahlen, die sie waren, der Donald Trump, der ja, populistisch, der einfach völlig seine Sache ungeschminkt, manchmal schon unüberlegt, meistens wahrscheinlich weitergibt. Nein, excuse, sondern einfach, er gibt seine Sache auf seine Art weiter. Aber was sie alle zusammen gemeinsam haben, die Staatsmänner, die einen spielen ein bisschen mehr mit den Muskeln, die anderen ein bisschen weniger, die einen spielen ihre Macht voll aus. Und die anderen noch ein bisschen, aber vielleicht nicht so extrem. Sie haben alle ihr Regierungsprogramm. Wenn sie an die Macht kommen, sagen sie, jetzt, ab jetzt wird alles anders. Weil ich mache es jetzt viel besser als mein Vorgänger. Wenn sie sich ein bisschen geschickt vielleicht anstellen, sagen sie, das, was mein Vorgänger gemacht hat, das übernehmen wir das Gute und bauen das noch weiter aus. Und das, was schlecht ist, lassen wir eh sein. Und so haben sie x Wahlversprechen im Vorfeld und versuchen so die Stimmen, also Anhänger zu gewinnen, die ihnen nachfolgen, die nachher auch sagen, jawohl, der Donald Trump, den wählen wir. Und er hat es geschafft. Er hat genug Leute können mobilisieren, die seinem Regierungsprogramm, die seiner Person grundsätzlich gefolgt sind oder immer noch folgen und denken, jetzt wird es besser. Jetzt bringt er uns wieder so zum grossen Amerika, das die Weltherrschaft hat. Warum sage ich das? Weil, du kannst den Vers hier einblenden, weil Jesus hat genau gleich ein Regierungsprogramm weitergegeben oder geredet oder gesagt, und zwar in den Seligpreisungen. Und das, was wir hier haben, die Smileys, oder das Glück, glückselig ist oder glücklich sind, das ist das, was Jesus hat als Überschrift eigentlich über sein Regierungsprogramm gesetzt. Als er auf dem Berg ist, dann hat er dort predigt, dann hat er angefangen, wo die Leute abgesessen sind und alle zugelassen haben, gesagt, glücklich werden sie. Und dann hat er sein Regierungsprogramm eigentlich proklamiert. Nicht ein Regierungsprogramm im Sinn, wie wir es kennen, eben von diesen Staatschefen, sondern vom Reich Gottes. Und der Vers, den wir heute besonders anschauen, oder sein Regierungsprogramm, sein Unterartikel dort drinnen, ist der Vers dahinter. Glücklich sind die Sanftmütigen oder eben auch die Bescheidenen, weil ihnen wird das Erdreich geschenkt werden. Und je nach Übersetzung hat es ein bisschen einen anderen Fokus, aber die Übersetzung hier, habe ich jetzt gedacht, passt am ehesten für mich und vielleicht für euch auch. Es geht darum, dass es eine neue Welt gibt. Das Himmelreich, das Reich von Gott oder Gottes Reich oder wie wir dem auch immer sagen wollen. Und wenn wir ja das sagen, das Reich von Gott, dann sagen wir automatisch, es gibt gleichzeitig noch ein anderes Reich. wo allweg nicht von Gott ist. Wenn wir ja sagen, Gottes Reich oder das Reich von Gott, und gleichzeitig ist ja der allweg in unseren Köpfen, da gibt es ein anderes Reich, und das Reich ist gottlos. Allweg. Wir haben Gottes Reich und das gottlose Reich. Also haben wir dort eigentlich die Trennung. Und jetzt kommt Jesus in das gottlose Reich auf der Erde an und erzählt sein Regierungsprogramm, was das Wesentliche ist, was das, was ausmacht, wenn er auf dem Thron sitzt, was dann wird sein im Reich von Gott. Und jetzt macht er eigentlich, er nimmt Sachen, die schon bestehen, aber kehrt sie einfach um. Er sagt eben nicht die Lauten, die Starken, nicht der Fidel Castro, nicht der Putin, nicht der Erdogan, auch nicht der Hitler und. All die mit ihren Macht, mit ihrer Kraft blöffet und haben das zur Schau gestellt, nicht die werden die Erde besitzen, sondern die Sanftmütigen. Im Reich Gottes ist manches anders, als wir es gewohnt sind. Und darum ist es wichtig, dass wir uns versuchen zu verstehen, also in diese Lage hineinsetzen, was will eigentlich Jesus damit sagen, wenn er sagt, die Sanftmütigen werden die Erde besitzen oder geschenkt bekommen. Was heisst das Sanftmut oder die Bescheidenen? Die werden die Glücklichen sein, die wirklich Glücklichen. Es gibt ein Adonia-Lied, wo unsere Kinder, die jüngeren zwei Kinder, immer wieder hören. Das heisst, die Könige kommen und die Könige gehen. Aber der König, aber Gott, der bleibt in Ewigkeit. Irgend so etwas gibt es. Genau. Und die hören es, also ist jetzt der Letzte immer wieder gelost. Könige kommen, Könige gehen. Und das ist mir jetzt in den Sinn gekommen, vorbereitet auf den Abend heute. Der Fidel Castro, den gibt es nicht mehr. Der ist wirklich weg. Tot. Aber der hat alles ausgefüllt in Kuba. Das ist einfach, Kuba ist Fidel Castro. Ein König kommt, aber er geht auch wieder. Aber Gottes Reich bleibt bestehen. Und das, was Jesus verkündet auf der Bergpredigt, in der Seligpreisungen, das hat Ewigkeitscharakter. Der Putin wird sterben, der Hitler ist gestorben und. Aber auch die Schaulust, die der Erdogan im Moment macht, auch das wird vorbeigehen. Aber das, was Jesus in der Bergpredigt erzählt, glücklich werden die sein, wo? Das hat Ewigkeitscharakter. Das bleibt. Und heute schauen wir jetzt fokussiert den Vers an, den ihr jetzt hier hinten dran seht. Könnt lesen. Die Idee von Gottes Reich ist ja eigentlich, oder die Idee von Gott ist ja, dass sein Reich auf dieser Welt hier, wo wir leben, darf Realität werden. Dass wir nicht immer nur müssen davon erzählen, wie es dem All im Himmel ist, sondern dass wir den Himmel auf der Erde erleben. Jetzt, hier, gegenwärtig. Darum ist ja Jesus auf die Erde gekommen. Um als Sohn von Gott auf den Vater herzuweisen, um das Reich herzubringen auf die Welt. Und das ist die Idee von Gott. Dass nicht das Himmelreich im Himmel ist, sondern sein Reich, das Erdreich darf sein. Und das ist nicht einfach, hier ist das gottlose Reich und hier ist das Gottesreich und das ist das Erdreich und das ist das Himmelreich, sondern es ist ja, irgendwo müssen wir da dazwischen entscheiden und was auch immer, und es ist ein Hin und Her, sondern, oder denken wir, und irgendwann ist es einfach ein klarer Schnitt, sondern es ist viel mehr, dass es ineinander hingreift. Hä? Das Himmelreich und Erdreich nicht einfach rechts und links, sondern es geht ineinander rein. Dass sich das immer wie mehr darf, eben nicht vermischen, sondern dass das Reich Gottes sich immer mehr darf in dieser Welt sich zeigen, darf sich manifestieren, also standfest werden. Da, und vor allem nicht in dem, dass irgendwelche äußerlichen Sachen Statuen gebaut werden oder Regierungspaläste gebaut werden oder Regierungsprogramme ins Leben gerufen werden, sondern indem das Herzen verändert werden. Dass das, was Jesus uns weitergeht als das, als auf der Bergpredigt, das Regierungsprogramm, das ist nicht etwas, irgendwie ein Gesetzesartikel, sondern das ist eine Botschaft an unser Herz. Um das geht es. Ich habe gesagt, Jesus nimmt eigentlich etwas auf, das schon besteht. Das waren alles Juden, die ihm zugelassen haben, die meisten. Vielleicht hatten es noch ein paar Römer oder ein paar andere Ausländer, einfach Fremde dann dort. Und die haben genau gewusst, wenn er jetzt da von diesen Sanftmütigen redet und Himmelreich und die werden das Erdreich besitzen, dann kommt ihnen etwas in Sinn, nämlich Psalm 37. Der Psalm ist überschrieben mit das scheinbare Glück der Gottlosen. Und im Vers 9 dort, glaube ich, ist es, oder 11, 9, 11, so etwas, steht genau der Vers, den Jesus genommen hat. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Ihnen wird es geschenkt gegeben werden. Er nimmt das eigentlich dann, dort, wo im Psalm 37 steht, nimmt das und braucht es als sein Regierungsprogramm. Wenn wir den Psalm 37 aber anschauen, ist das nicht irgendwie, wow, ein Siegespsalm, jetzt, oder? Genau, das Volk Israel, das Stämme einnimmt, das die anderen Völker vertreibt und so. Sondern es ist genau umgekehrt. Das Volk Gottes, von dem ewigen Gott, von dem himmelreichen Gott, oder? Von dem mächtigen Gott, das schaut auf andere Völker. Und David, der den Psalm hat geschrieben, schaut auf andere Menschen und sieht, sage ich nochmal. Ich sage es jetzt nicht. Einfach was auch immer. So doof. Ich will jetzt wirklich Kraftausdrücke brauchen, weil es irgendwie mich auch gerade so emotional bewegt. Aber mache ich nicht. Dafür verliere ich den Faden. Scheinbare Glück von den Gottlosen, genau. Denen geht es gut, die dir nicht nachfolgen. Herr, die dir den Rücken zuwenden. Die da mit ihren Muskeln spielen. Fidel Castro etc., Erdogan und so weiter, Putin, früher der Hitler und. Die auf eine brutale Art und Weise ihre Macht ausnutzen. Denen geht es gut. Die haben ein riesen Vermögen, das sie weitergeben können. Ihre Kinder und Grosskinder und. Die haben einen riesen Palast, ihnen ist alles gegeben. Kuba, ein armes Land. Aber der Fidel Castro, der hatte einen eigenen Hafen in Kuba. Mit Schiff, mit Palast, alles zusammen. Unglaublich. So etwas von brutal gegen sein eigenes Volk. Also, der Gottlosen geht scheinbar gut. Und ich, Herr, hier, ich bin da, folge dir nahe und mir geht es einfach schlecht, verschissen. Und David ist so gegangen. Das Reich von Gott hat sich nicht manifestiert. Es war nicht da gewesen, überhaupt nicht. Was hat er für Wahlen, für Möglichkeiten gehabt? Er hat eine Armee hinter sich gehabt. Revolutsker, oder? So wie der Fidel Castro auch mal hat angefangen, oder Che Guevara und so weiter. Ein paar solche, die aus dem Gefängnis ausbrochen, die ihre Muskeln spielen wollten und jetzt endlich Kämpfer für unser Recht. Die Möglichkeit hat der David gehabt. Er hatte eine Armee gehabt. Er hätte seine Muskeln spielen lassen. Aber weiter lesen wir in diesem Psalm 37. Hier und zwar: Entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Und nachher Vers 5: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und vielleicht bist du auch schon in so einer Situation gewesen, wo du gemerkt hast, jetzt könnte ich endlich einmal, oder? Für meine Rechte ist da, für meine Rechte kämpfen. Das Unrecht, das mir angetan ist, nicht Unrecht sein, sondern das Unrecht vielleicht auch wieder mit Unrecht vergelten, oder? Und dann geht es mir wieder gut. Wo du hast zu Gott geschrien, befiehl du mir deine Wege. Befiehl, also zeig mir deine Wege. Was soll ich jetzt machen? Der David hat das so gesagt. und gefragt, Herr, befehl meine Wege, wo soll ich durchgehen? Also besser gesagt, nicht was ich soll, so, ob jetzt morgen mit der Armee das darf ich soll gehen oder nicht, sondern er hat um seine Herzenshaltung gerungen. Herr, wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich sein? Nicht, was soll ich machen? Wie soll ich sein in meinem Herz? Das war David seine Frage. Und er heisst es im Vers 7, so doof eigentlich, nichts Megamässiges, sondern einfach, sei still dem Herrn und warte auf ihn. Befiehl dem Herrn deine Wege und dann denkst du vielleicht, jawohl, jetzt kommt irgendwie ein Traum vom Himmel oben nach oder ein paar Buchstaben, die sich irgendwo erwandt bei Munid am Gemeindesaldat bilden und ich weiss nachher, was meine Berufung ist und meine Lebensaufgabe für die nächsten paar Jahre. Sei still und warte auf ihn. Es kann sein, wenn du Gott darum bittest, was dein Weg ist, wie du dich sollst verhalten, der und der Person, die dir Unrecht hat, die dich verletzt hat, wo du gekränkt bist worden, wo du vielleicht sogar tagelang gebrüllt hast, weil es so weh hat, was sie dir gesagt haben, wie sie sich dir gegenüber verhalten haben. Und du fragst Gott, was soll ich machen? Dann ist eine mögliche Antwort, sei einfach still und warte auf Gott. Mach nichts. Nimm keine Säbel in die Hand und schlag zurück. Sei einfach ruhig. Wart auf Gott. Und wenn Jesus jetzt kommt, der Bergpredigt, und genau diese Situation in diesem Psalm 37 kennt und nachher der fortlaufende Vers zitiert in seinem Regierungsprogramm vom Reich Gottes und sagt, die Sanftmütigen werden das Erdreich geschenkt bekommen. Und nicht die, die er die Säbel ziehen und reinschlagen und die Speere werfen, sondern die Sanftmütigen. Das ist es jetzt höchste Zeit, dass wir das Sanftmut anschauen, was das heisst. Weil später im Kapitel 11 sagt nämlich Jesus von sich selber, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch, denn ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Da sagt Jesus von sich selber, ich bin sanftmütig. Und in dem sanftmütig steht genau das drin. Sanft und Mut. Das heisst nicht, die Sanftmütigen gehen so durch die Welt. Oder? Oh, ich tue niemandem etwas zu leid. Oh, so ein bisschen, hä? Und geht's, gell? Ja, ist gut so. So, hä? Sondern die Sanftmütigen, die wissen um ihren Mut. Die wissen darum. Ich habe eine Definition gelesen und die hat mich noch so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Die Sanftmütige oder der Sanftmütige ist ein zähmter Hengst. Und zwar, sie sagt, ein Hengst, ein wilder Hengst, der weiss um seine Kraft, um seine Dynamik. Der weiss darum, was er in Wildnis alles hat gemacht, das wilde Ross, oder? Und jetzt wird er weiter zähmt. Das heisst, er lernt mit seiner Kraft, mit seiner Dynamik umgehen. Weil da ist jemand, der die Kraft bündeln kann und kontrollieren kann. Also deine Energie, deine negative Energie vielleicht, deine Wut, dein Hass, die sich vielleicht manchmal aus der Not, aus der Verzweiflung, aus der Verletzung heraus kristallisiert, dass genau die Energie kannst bündeln und kontrollieren und dass der Mut aber nicht verloren geht, sondern sanft wird. Weil wenn du sanft einen Umgang hast mit deinen Übeltätern, braucht das sehr, sehr, sehr viel Mut. Weil es ist viel populärer, reinzuschlagen und für sein Recht zu kämpfen und zu sagen, jawohl, der hat es doch verdient. Schau mal, wie der wieder tut, wie der blöd tut, wie der über mich lästert und was der über mich sagt oder über andere sagt. Das geht doch gar nicht, da müssen wir einstehen und eine Regel schieben, einfach, dass das aufhört. Das ist viel populärer und so verhalte ich mich doch immer wieder. Das ist ganz normal. Aber es braucht so viel Mut, die Energie in Sanftheit zu bündeln. Und wenn Jesus jetzt von sich sagt, ich bin sanft, sanftmütig, dann heisst das vor allem, das beschreibt seine Art, die er hat, mit uns Menschen umzugehen. Wenn er sagt, nehmt mein Joch, weil mein Joch ist sanft und ich bin von Herzen demütig, dann heisst es, Gott meint es sanftmütig mit dir. Ist ein bisschen komisch, vielleicht ein bisschen abstrakt, vielleicht ein bisschen theoretisch. Aber die Menschen dann wie auch heute haben den Drang, jemandem zu gefallen. Und das jemandem sagen wir jetzt Gott. He? Gott zu gefallen, das Richtige zu tun. Aber dann wie auch heute gibt es so viele Menschen, die sich Gott nicht gerecht verhalten, ihm gegenüber. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wie brutal er von den Menschen behandelt ist worden und wie er seine Allmacht hätte ins Spiel setzen können und einfach einmal sagen, hey, jetzt ist fertig. Jetzt keine Peitschenhieb mehr, keine Verleumdung mehr, keine Dornenkrone mehr, kein Auslachen mehr, kein Verspotten mehr, nichts mehr. Fertig jetzt. Das hätte er können. Also das Normale, mit Unrecht umgehen. Aber er geht sanftmütig um und sagt, wenn er mir nachfolgt, werdet ihr von all dem, was er mir angetan hat, was er euren Mitmenschen und euch selber angetan hat, wie befreit. Weil ich habe ein gutmütiges Temperament mit euch, sagt Jesus. Mein Umgang ist sanft. Ich bin nicht nachtragend. Ich rechne nicht ab, was hast du alles gemacht, was hast du alles nicht gemacht, was hättest du sollen und. Wo wir alles sind schuldig geworden, Gott oder eben unseren Mitmenschen gegenüber. Jesus ist nicht nachtragend. Und wenn wir das vergleichen mit anderen Regierungsprogrammen, wenn du ein Trump-Anhänger bist, und einfach ihm nachlaufst und denkst, jawohl, das ist es jetzt, das muss es sein, genau so. Dann gibt es sofort eine Liste, was heisst, als ein regierungstreuer Bürger hast du das und das zu erfüllen, das und das zu machen. Oder bist politisch aktiv, irgendeine Partei spielt keine Rolle, gibt es Parteiprogramm. Und du musst als Nationalrat, Grossrat, Gemeinderat etc., du musst das umsetzen, das Leben. Und Jesus kommt einfach und sagt, weisst du was, vergiss all den Ballast, den man sollte und täte und müsste. Komm einfach zu mir und vor allem mit genau deinen Emotionen, mit deinen Schmerzen, mit deiner Verunsicherung, mit deinen Fragen. Und du musst nicht da sein in der Verunsicherung, oh Herr, wie kann ich es dir recht machen, sondern Jesus sagt, kommt einfach zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, indem er uns genau all die Gedanken einfach fortschreist. Er hat das Recht, hartherzig zu sein, aber sein Umgang ist demütig, von Herzen demütig. Eine einfache Hilfe ist im Alltag für mich, wenn man aber denkt, ich könnte doch, ich sollte doch oder dürfte und ich bin doch im Recht, oder? Und nein, ich will. Und dann kann man so ein bisschen hin und her argumentieren und so weiter. Und dann gibt es ja für die Kinder immer so das Einfache, weißt du was, der Esel bleibt stehen, der Gescheiter geht nach. Und der Gescheiter ist ja der sanftmütig, weil der geht ja nach. Hä? Der ist nicht da und pocht auf sein Recht. Und jetzt, der Nevio, Fieri, der kann gerne, also herrlich stürmen, der hat einen guten Willen, der weiss, was er will. Und seiner Schwester ja eigentlich auch. Und dann geht es manchmal darum, wer hat jetzt Recht, oder? Und dann hat es auch schon die Szenen gegeben, wo man in das Gestürm von den Geschwistern da reinkommt und irgendwie auf das Mal wird Nevio ganz still, macht echt einen Schritt, zwei zurück und sagt, «Do Esel!» Und selber wird er still. «Do Esel!» Dann fragt er, wer ist Esel? Ja, die alle so. Die da. Aha, du bist der Gsider, hä? Genau. Also, er hat das so ein bisschen entdeckt, manchmal, für sich, und spielt das manchmal schon aus. Das ist berechnete Sanftmut, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, es ist schon gut, oder? Schon mal besser. Ein guter Anfang. So. Zum Schluss eine kleine Geschichte, die in der Bibel auch stattgefunden hat, wo es um Sanftmut geht. Du eben nicht der Herr, du Esel so, und ich gescheit, sondern der Mose, der Anführer vom ganzen Volk. Also auch wieder Staatsmann, oder? Kann man sich vorstellen. Und nachher kommen die anderen, also der Aaron und seine Schwester, ich glaube es war Miriam, und noch ein paar andere, und sagen, hey, warum glauben wir eigentlich, dass Gott nur der Mose redet? Ja, ist das richtig, was der sagt? Warum sollen wir dem glauben? Und. Also Anschuldigungen an Mose. Und wenn wir denken, wie Mose gekämpft hat, wie der Blut geschwitzt hat, was der alles durchgemacht hat für sein Volk da. Und jetzt kommt aus der eigenen Familie Anschuldigungen, hey du, ja du hast sogar noch eine Frau da, oder? Zipora, die Kuschiterin da, hä? Die Fremde aus der Wüste, die hast du geheiratet. Und du warst ein Jutzi, so, hä? Das Volk von Gott. Eigentlich bist du gar nicht einer von uns. Sie haben Mose in Frage gestellt. Sie haben ihn angeschuldigt. Sie wollten eigentlich loswerden. Und was hätte Mose in seiner Autorität nicht alles machen können? Um genau diese Leute einfach zu verschwinden. Er hätte nur müssen schnippen oder etwas sagen und die wären fort gewesen. Und so ist er aber nicht umgegangen mit Anschuldigung gegenüber ihm. Sie sind zusammen vor Gott gegangen. Und Gott hat Mose in seiner Position wieder dahergestellt und gesagt, das ist der Mann. Und hat gleichzeitig die Schwester von Aaron, von Mose, Miriam einfach schneeweiss werden vor Aussatz. Sie ist todkrank geworden. Sie ist bestraft worden für das Unrecht, das sie da hat. Also Gott hat eigentlich so gehandelt, wie wir denken, dass es normal ist. Wie jemand Unrecht einem tut, kann ich das auch mit Unrecht vergelten. Gott hat das gemacht dort. Er hat Miriam einfach so aussätzig werden lassen. Voll. Sie war schneeweiss. Der Aaron springt zum Mose und sagt, Mose, das geht doch nicht. Ja, Miriam, hast du gesehen und so. Hey, 99,9% der Leute würden sagen, ja, logisch, die ist selber die Schuld. Geschieht ihr recht. Die soll jetzt nur ein bisschen da drin baden. Ein bisschen leben, ein bisschen leiden. Soll ihr recht geschehen, oder? Und die Gefühle kennst du auch, die kenne ich auch. Mit Leuten, die Unrecht tun gegen uns. Moses Reaktion ist so etwas von göttlich. Er geht und betet. Er bittet Gott und sagt, Herr, das kannst du doch nicht machen. Nimm den Aussatz von der Miriam fort. Hey, er betet für die Leute, die ihm Unrecht da haben. Der Mose. Und es ist so herrlich. Miriam wird zwar eine Woche außerhalb vom Lager vom Volk gelagert, dort irgendwo, eben bei den Aussetzungen draussen. Und nach einer Woche war sie wiederhergestellt gewesen. Und erst dann ist das Volk Gottes weitergezogen. Sie haben also gewartet auf die Miriam und auf die Verleumderin, auf die Unrecht da hat. Aber sie ist nicht bestraft worden so und völlig ausgeschlossen, sondern das Volk hat die Barmherzigkeit, die Sanftmut, die der Mose vorgelebt hat, er Miriam auch gezeigt. Erst als sie wieder gekommen ist, ist das Volk weitergegangen. Und Band, ihr dürft jetzt reinkommen und anfangen zu spielen. Und der Umgang, den der Mose hat gezeigt, mit Unrecht umzugehen, das ist so etwas von sanftmütig. Vielleicht hat hinten dran das halbe Volk geschrien, jawohl, lass sie bestraft, oder? Die Mose-Anhänger, oder? Lass sie bestraft werden. Sie soll Aussetzung verrecken. Und der Mose, der alles Recht vor der Welt hätte, geht her und betet für die, die ihn loswerden wollen. Und jetzt kannst du dich mal die Augen zutun und in deinem Leben überlegen, wer hat dir schon Unrecht da? Wer hat dich schon verletzt? Wer hat dich schon so weit getrieben, dass du am liebsten hättest reingeschlagen? Um dein Recht hättest du gekämpft. Und Jesus kennt die Emotionen. Er weiß es. Aber im Reich Gottes, in diesem Reich, sind andere Gesetze da. Von Herzen sanftmütig. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir das lernen. Dass wir das selber erfahren im Umgang mit dir und dass wir den Umgang mit anderen leben dürfen. Dass wir in dieser Sanftmut sein dürfen. Und dass wir an dieser Hoffnung, die eigentlich da ist, die du ausgesprochen hast, dass dein Reich auf dieser Erde sich wird manifestieren, wird zeigen, dass deine Liebe jetzt hier Realität ist. Dass wir daran festhalten. Dass wir nicht an diesen Lügen, die in dieser Welt predigt werden, nachfolgen, sondern dass wir an dein Reich glauben, an deine Botschaft glauben, an das Endgültige. Das, was unendlich ist, dein Himmelreich auf dieser Erde. Und Vater, ich bitte dich, dass heute Abend Himmel darf in unsere Herzen kommen, dass deine Sanftmut unseren Zorn, unsere Bitterkeit darf vertreiben, Herr. Dass deine Liebe unseren Hass manchmal, unser hasserfüllte Herz darf weich werden. Und jetzt bist du vielleicht da und merkst, jawohl, mein Herz, da ist Groll da. Da ist Verzweiflung auch da. Da ist vielleicht Hass da. Und da sind Leute da, die dich verletzt haben, wo es nicht gut ist, wie sie mit dir umgegangen sind. Und du müsstest sie vielleicht zurechtweisen, zurechtstellen. Weil du spürst, du kannst gar nicht. Du brauchst die Sanftmut in deinem Herz. Das ist das ein Abend für dich heute. Wo du um die Sanftmut Gott kannst darum bitten. Und du darfst nach dem nächsten Lied einfach hinter dich gehen und für dich beten. Für dein Herz. Und weißt du, dass das Reich von Gott in unserem Herz darf Platz bekommen und in diesem Simmental, in diesem Sahnenland darf Menschen erreichen mit seiner Sanftmütigkeit. Da braucht das Herz, das verwandelt werden, auch heute Abend hier. Und dein Herz darf verwandelt werden. Es gibt kein hoffnungsloses Herz. Und wenn deine Bitterkeit so stark ist, dann lass das, dann bleib nicht dort drin. Dann verharr nicht dort drin. Sondern hab den Mut und leg es Gott her. Und sag das jemandem. Hinten sind die Ministry-Leute, die ganz gerne für dich beten. Du einen Schritt musst machen aus dem Emotionsgefängnis raus in die Freiheit. In die geistige Freiheit rein wieder. Weil Jesus zeigt nicht darauf, was du alles hättest sollen tun und wie du nicht hast getan und was falsch ist, sondern sein Umgang mit dir ist ja sanftmütig. Und dass die negative Energie in deinem Herz, die negativen Gefühle in deinem Herz dürfen zu positiven, liebenden, sanftmütigen, mutigen Gefühlen werden. Wo du auf das Mal zu deinen Übeltäter kannst gehen und sie gerne haben. Auf unerklärliche Weise. Und ihre Herzen werden berührt werden von deiner Sanftmütigkeit. Wir singen jetzt das nächste Lied. Und wie gesagt, habt ihr Mut. Oder in der nächsten Worship-Zeit einfach, wenn wir da ein paar Lieder singen, habt ihr Mut. Du darfst aufstehen und hinterher gehen. Du darfst die Freundin nebenan um ein Gebet bitten. Um Freiheit in deinem Herz. Wo aus Bitterkeit lässt Sanftmut werden. Und das ist das Reich. In deinem Herz und auf dieser Welt, wo Jesus davon sagt, die Sanftmütigen, denen wird das Erdreich geschenkt werden.